Also an dieser Stelle möchte ich mich auch für alle Gebete bedanken und ich freue mich, endlich wieder hier sein zu können. Und nachdem ich verschiedene Wochen ausgefallen bin, habe ich eine Menge nachzuholen. Also macht es euch bequem, ja? Okay, vielleicht nicht ganz so, aber ja, ich habe es wirklich gemerkt und ein paar von euch haben es, Steffi, hauptsächlich abgekriegt, dass es mir gefehlt hat, zu predigen über die letzten Wochen. Und ist mir auch in den Sinn gekommen, vor vielen Jahren war ich in den USA zum Besuch und meine Heimatgemeinde hatte gerade keinen Pastor. Und die haben mich gefragt, ob ich an einem gewissen Sonntag für sie predigen konnte. Und das habe ich dann auch gerne gemacht. Und hinterher sind zwei von den Ältesten der Gemeinde auf mich zugekommen. Man muss da verstehen, das sind zwei Männer, die Kinder in meinem Alter haben, die mich von frühesten Kindheit an kennen. Und die sind auf mich zugekommen und die haben gesagt, die Predigt war richtig gut. Was mir aber besonders aufgefallen war, war dieser unterschwellige Ton der Überraschung, der Verwunderung dabei. So nach dem Motto, wie hast du das denn geschafft? Das haben wir von dir gar nicht erwartet. Und es ist eigentlich manchmal witzig, wenn man merkt, oder ja, also der Witz kann schnell auch vergehen, wenn man merkt, dass gerade die Menschen, die einen am besten kennen müssten, einem das wenigste zutrauen. So nach dem Motto, den kennen wir schon ewig lange, was soll er uns noch zu bieten haben, was uns überraschen könnte? Nee, also das kann nicht sein, den kennen wir doch schon lange. Und hast du dir manchmal vielleicht auch überlegt, wie es gewesen sein muss, dabei zu sein, als Jesus seine Wunder verbracht hat? Ich meine, wie überwältigend muss das gewesen sein, zu staunen, wie der gelähmte Mann plötzlich aufsteht und nicht nur laufen kann, sondern rennen kann. Einer, der jahrelang zuvor überhaupt nicht gehen konnte. Zu hören, wie der bisher stumme Mensch anfängt, ein Loblied zu singen. Oder die Schreie der Verwunderung und der Freude zu hören, von dem, der aussätzig war, der erlebt, der sieht, der spürt, wie seine Haut wieder heil und rein geworden ist. Es wäre eine überwältigende Erfahrung. Es wäre ganz normal für uns als Menschen zu sagen, Mensch, wenn ich das mal erleben könnte, wenn ich diese Erfahrung mal haben könnte, dann könnte ich noch viel besser glauben. Allerdings, wenn man in dem Neuen Testament liest, gerade in den Evangelien, wenn wir von Jesu Wirken und von seinem Predigen lesen, sehen wir, dass das tatsächlich nicht immer der Fall war. Ja, sicher, manche Menschen waren wirklich begeistert von dem, was Jesus getan hat. Aber viele Menschen haben ihn auch wegen seiner Wunder gehasst. Sie haben ihn abgelehnt. Gerade im Markus-Evangelium, wo wir jetzt sind mit dieser Predigtreihe, findet man das mehrfach, dass Menschen sich geärgert haben darüber, dass er diese Wunder getan hat. Und in unserem Text für heute lesen wir von Jesu Erfahrung, als er die Menschen besuchte, die ihn schon am längsten gekannt haben. Ich lese aus Markus Evangelium Kapitel 6, die Verse 1 bis 6 und wir haben den Text auch hier an der Leinwand. Von dort brach Jesus auf und kam in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge. Und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, staunten und sagten, woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen, nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort kein Wunder tun. Nur einige Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. und er wunderte sich über ihren Unglauben. In diesem Text wird uns einfach gesagt, dass Jesus in seine Heimatstadt gekommen ist. Der Ort wird nicht benannt, wir wissen von anderen Stellen, auch im Markus-Evangelium, dass das Nazareth war. Nazareth war zu der Zeit ein ganz kleines Dorf im nördlichen Teil von Israel. Und dort ist Jesus aufgewachsen, aber scheinbar noch bevor er angefangen hat zu predigen, ist er nach Kapernaum umgezogen. Aber es hatte sich natürlich rumgesprochen, was für Dinge er tut, wie er lehrt, wie er umherzieht, wie er Jünger hat, wie er Wunder tut. Und dann kommt er in seinen Heimatort wieder, kommt in Nazareth an und er lehrt in der Synagoge sogar an dem Tag. Aber anstatt, dass die Leute voller Stolz sagen, ja, das ist einer von uns, der Junge, der ist hier aufgewachsen, wir bringen die richtig hoch, ne? Wir wissen, wie man sie macht. Nein, sie haben ihn abgelehnt, die haben gesagt, warte, das ist der Zimmermann, den kennen wir doch schon. Aber ich frage mich auch, wie hätten die Leute reagiert, wenn Jesus vielleicht nur Wunder getan hätte? Nicht diese komische Lehre, die er dann mit dazu gebracht hat. Ich meine, wenn er Menschen die Hände auflegt und sie heilt und wenn er vielleicht ein Kaninchen aus dem Kollektekörbchen rauszaubert und vielleicht ein paar Goldmünzen bei Kindern aus den Ohren rauszieht beim Kinderteil und diese Münzen dann nachher an die Kinder verteilt. Das wäre sicherlich viel besser angekommen. Da hätten die Leute ihn höchstwahrscheinlich nicht abgelehnt, wenn er es richtig aufgezogen hätte mit den Wundern. Vielleicht brauchte Jesus einfach einen besseren PR-Manager, auf das er weiß, wie er besser bei den Leuten ankommen kann. Aber das Markus-Evangelium stellt uns vor verschiedensten Herausforderungen. Wenn man dieses recht kurzes Buch, aber wenn man dieses Buch durchliest und schaut, was sich da entwickelt und wie Jesus da präsentiert wird, werden wir vor manchen Herausforderungen gestellt. Und einer davon ist, dass Jesus niemals als Zauberkünstler gesehen werden wollte. Mehrfach, wenn er jemand geheilt hat, hat er dem gesagt, sag keinem etwas davon. Dieser Text, den ich eben gelesen habe, ist aus dem Anfang von Markus 6, aber brauchst bloß ein paar Verse zurückgehen zum Ende von Kapitel 5. Jesus hatte gerade ein kleines Mädchen von den Toten auferweckt und er sagt den Eltern, sag keinem etwas davon. Ja, der PR-Manager, der hätte gesagt, erzähl jedem davon. Wir wollen, dass die Leute das wissen. Wir wollen, dass die Leute ein bisschen begeistert werden von dem, was wir zu bieten haben. Aber für Jesus ging es nicht um die Wunder. Die Wunder waren nicht der Grund, warum er gekommen ist. Und er wollte auch nicht, dass Menschen ihn nur wegen der Wunder zuhören, nur wegen der Wunder nachfolgen wollen. Weil man kann noch so viele Tricks machen, das ändert das Leben aber nicht. Und bei Jesus ging es um eine grundsätzliche Veränderung des Lebens. Bei Jesus ging es darum, dass er das Reich Gottes verkünden wollte. Und die Wunder, die waren nur ein Zeichen dafür, ein Beweis dafür, dass er wirklich von Gott ist, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Eine Bestätigung davon, dass er der Messias war. Das soll heißen, sein Schwerpunkt war es, das Reich Gottes zu verkünden, nicht Wunder zu tun. Aber man muss schon sagen, die Verkündigung von dem Reich Gottes ist wesentlich schwerere Kost, als wenn man einfach schöne Wunder tun kann. Es ist wirklich schwieriger, die Leute dafür zu begeistern, an vielen Stellen. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wenn du die Wahl hättest, entweder du kannst im Lotto 1 Million Euro gewinnen oder du kannst einen Sitz im Thüringer Landtag haben. Welche wirst du wählen? Na, überlegst dir. Ich meine, wenn du im Thüringer Landtag bist, dann kannst du die Politik mitbestimmen. Dann hast du viel Verantwortung. Du kannst viel Einfluss haben. Und dennoch vermute ich, dass die meisten von uns, ich weiß nicht unbedingt jeder, aber die meisten von uns würden sagen, ich nehme die Million. Das ist doch viel einfacher. Man hat etwas Superschönes dabei, viele Sorgen um Kosten und so weiter sind damit erledigt. Warum würde ich da einen Sitz im Thüringer Landtag haben wollen? Das ist doch viel, viel komplizierter und nicht so lukrativ. Und so ähnlich kann man das sehen. Wir hätten gern die schnelle Antwort, die schnelle Lösung für die Probleme, die wir im Moment empfinden. Aber für Jesus ging es nicht um ein schnelles Abpacken von dem Problem, was mich im Moment beschäftigt. Für Jesus ging es darum, dass wir alle geheilt werden, dass wir befreit werden von dem, was uns kaputt macht. Und das, was uns kaputt macht, ist nicht, dass unser Konto einen zu niedrigen Stand hat oder gar rote Zahlen hat. Was uns kaputt macht, ist unsere Trennung von Gott. Was uns kaputt macht, ist, dass wir uns gegenseitig immer wieder kaputt machen. Was uns kaputt macht, ist die Sünde. Und Jesus war nicht damit zufrieden. Wie gesagt, die Wunderheilung, die waren im Prinzip nur ein Symbol für das, was er eigentlich wollte. Die sollten ein kleiner Abglanz sein von dem, was er wirklich bezwecken wollte. Und sein Zweck, sein Ziel war und ist es, die gesamte Welt zu retten. Ihm geht es um viel, viel mehr, als was wir normalerweise wahrhaben wollen. So häufig sind wir versucht, unser Glauben davon abhängig zu machen, was ich gerade davon habe. Wenn Gott mich nicht heilt oder meine Finanzen nicht ins Lot bringt oder meine Ehe nicht rettet, was brauche ich denn dann? Wenn der Pastor nicht genug Humor in seine Predigt einbaut und wenn er anfängt, länger zu predigen, was brauche ich mir überhaupt diesen ganzen Gesöse anhören? Wenn die Gemeinde mir nicht das gibt, was ich im Moment haben will oder meine zu brauchen, dann warum sollte ich überhaupt dahin gehen? Und merkst du, dass wir mit solchen Gedanken, mit solchen Sätzen sehr schnell anfangen können, wie die Leute von Nazareth zu reden? Jesus? Kennen wir schon. Komm mir nicht damit, dass die Kirche irgendwelche Antworten hätte. Da bin ich schon jahrelang gewesen. Das kenne ich alles schon längst. Nun, an dieser Stelle ist mir wichtig hinzuzufügen, ich weiß ganz genau, dass Gemeinden Menschen immer wieder enttäuschen. Ich kann dir sogar ganz einfach erklären, warum das ist. Gemeinden bestehen aus Menschen. Wir sind alle nicht ganz und heil, wie wir es sein wollen. Wir sind alle noch nicht an dem Punkt, wo Jesus uns hinführen will. Und es gibt den Spruch, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und das ist wahr. Und leider Gottes, kommt es auch in einer Gemeinde vor. Aber, denk mal darüber nach, ist man besser dran, das, was Jesus uns über Vergebung gelehrt hat, zu praktizieren und die Gemeinschaft zu haben und zu pflegen oder sich zurückzuziehen und völlig vereinsamt zu sein? Wir brauchen einander, auch wenn wir nicht vollkommen sind. Wir sind als Gemeinde ein Teil von dem, was Gott beabsichtigt, um die Welt zu heilen. Ich weiß, dass wir als Gemeinde Menschen immer wieder enttäuschen werden. Ich weiß, dass ich als Pastor Menschen immer wieder enttäuschen werde und nicht alle Erwartungen an mich erfüllen werde. Manche davon vielleicht überzogene Erwartungen, manche davon vielleicht völlig berechtigte Erwartungen. Und da kann auch ich nur um Gnade und Vergebung bitten. Und ich weiß, dass wir als Menschen auch immer wieder von Jesus enttäuscht sein können. Aber es muss erlaubt sein, an dieser Stelle zu fragen, was sind unsere Erwartungen? Erwarten wir einer, der sich um das kümmert, was für mich gerade am wichtigsten ist, was mich gerade beschäftigt? Oder erwarten wir einen Erretter der Welt? Einer, der einen wesentlich größeren Blick hat. Freilich fragen wir auch, na, was kann es dem Reich Gottes schaden, wenn meine Mutter oder ich selbst oder mein Kind geheilt wird und nicht unter dieser Krankheit leiden muss? Aber verstehen wir auch, dass seine Absicht für uns nicht darin besteht, einfach, dass wir ein paar Jahre länger auf dieser Erde verweilen können, sondern Auferstehung zu einem neuen Leben. Ja, wir müssen durch den Tod hindurch, aber wir kommen dann zu dem wesentlich größeren, besseren Leben, das nur er uns bieten kann. Ich habe eine Großtante gehabt. Sie ist erst vor ein paar Wochen gestorben. 8 Tage vor ihrem 106. Geburtstag. Kein Scherz. Ganz knapp ihren 106. Geburtstag verfehlt. Das ist eine lange Zeit auf dieser Erde. Es sind wenige Menschen, die so lange hier verweilen. Aber guck dir die Menschheitsgeschichte an. 106 Jahre? Was sind das? Das ist ja auch gar nicht so viel. Und selbst wenn wir alle 120 werden könnten, ist auch zu fragen, ob wir das wirklich wollen. Aber was Gott für uns vorhat, was er durch seinen Sohn Jesus Christus bewirkt hat, ist noch viel größer als all das. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht anfangen, nur uns selbst zu sehen, nur das zu sehen, was mir im Moment passt. Es ist nicht, dass unsere Anliegen und das, was uns beschäftigt, Gott völlig egal ist und dass er sich gar nicht dafür interessiert. Aber sein Blick auf die Dinge ist ein ganz anderer. Gott ist nicht einfach eine große Version von uns. Er ist noch viel, viel mehr. Viel größer, die Worte fehlen, um es wirklich zu beschreiben, weil er so viel mehr ist. Und als Jesus in Nazareth hineingekommen ist, haben die Leute gedacht, kennen wir schon. Fangen wir manchmal an, vielleicht zu denken, Gott, kenne ich schon. Oh, was für ein gravierender Fehler, weil ich garantiere dir, je mehr du Gott kennenlernst, desto mehr wirst du merken, dass er noch viel, viel mehr ist, als du es dir je hättest vorstellen können. Und es ist auch seine Einladung an uns, dass wir offen sind für diese Überraschung, die er uns geben will. Für das Neue, was er bewirken will. Neues, was mir und dir überhaupt nicht in den Sinn kommt. Wo wir nie auf die Idee gekommen wären, hat er noch viel, viel mehr vor. Oh, er ist so viel größer. Und wahren wir uns davor, wie die Menschen in Nazareth zu sein, die ihn ablehnen, weil wir denken, kennen wir schon. Es ist auch interessant, in dem Text zu merken, Vers 5 wird uns gesagt, dass Jesus da keine Wunder verbringen konnte. Er hat nur einigen Leuten die Hände aufgelegt und sie geheilt. Als Wegwerfsatz, ne? Die Kleinigkeit, das zählt ja fast gar nicht, ne? Das wäre für uns schon total überwältigend. Aber wieso war es eigentlich, dass Jesus da keine Wunder oder gar nicht so viele verbringen konnte? Also ich glaube nicht, dass die Herzen der Menschen Jesu Kraft schachmatt gesetzt hätte, dass er es nicht konnte. Aber es ist ganz interessant zu merken, mehrfach im Markus-Evangelium lesen wir davon, dass wo Jesus hingekommen ist, da sind die Menschen von überall her gekommen. Ich glaube, es ist ein bisschen später als unser Text, dass es heißt, ob Jesus in eine Stadt oder in ein Dorf oder auf ein Gehöft gekommen ist, da haben sie die Kranken von überall her gebracht, auf dass er sie heilt, auf dass sie zumindest den Saum seines Gewandes berühren könnten. Aber weißt du was? Nichts davon in Nazareth. Wir hören nichts davon, dass die Menschen zu ihm gekommen sind. Wir hören nichts davon, dass sie die Menschen zu ihm gebracht hätten. Und da war ein ganz weit verbreiteter Unglaube dabei. Und ich schätze ganz stark, dass die Menschen, die paar Menschen, die geheilt wurden, das sind die paar Menschen, die doch geglaubt haben, die doch zu ihm gekommen sind. Willst du Heilung für deine Seele? Willst du Gottes Segen in deinem Leben erfahren? Er lädt dich ein, zu ihm zu kommen, im Vertrauen. Nein, er wird nicht alles so machen, wie wir das uns gedacht haben. An vielen Stellen werden wir wahrscheinlich fragen, hey, warum machst du nicht das und das? Aber er ist vertrauenswürdig. Wir dürfen ihm vertrauen. Und nur so werden wir auch die Heilung für unsere Seele finden, die wir wirklich brauchen. Er lädt dich jetzt ein, zu ihm zu kommen. Komm zu dem Kreuz. Es ist eigentlich ein Zeichen von Scham, von Quälerei, ein Zeichen von Tod. Aber er hat Leben daraus gemacht. Viele Menschen wehren sich davor. Gerade als Jesus gesagt hat, wer mir nachfolgen will, muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir folgen. Da war er noch nicht gekreuzigt. Ne? Was die Leute damit Kreuz verbunden haben, nicht dieses hochpolierte Teil hier. Das wird für sie ein absolutes Unding gewesen sein. Kreuz? Das ist das Schlimmste. Und er sagt, ich nehme das Schlimmste auf mich, auf das du das Beste haben kannst. Komm zum Kreuz, komm im Glauben, nicht in Fordern. Jetzt musst du aber, wenn du das nicht tust, dann werde ich nicht an dich glauben. Wir können Gott nicht erpressen, aber wir können wie Kinder zu ihm kommen, ihm alles hinlegen und alles anvertrauen. Wir können das auch im Gebet tun. Wir wollen jetzt eine Gebetsgemeinschaft miteinander halten. Nimm diese Gelegenheit. Du kannst laut, du kannst leise beten. Du brauchst wirklich keine schöne vorformulierte Sätze zu finden. Er will, dass du einfach als ein Kind zu ihm kommst. Beten wir.